gibt etwas, das uns Menschen, ob gläubig oder ungläubig, auf Tritt und Schritt verfolgt. Das ist eine Auswirkung vom Sündenfall und ich denke, dass es einfach wichtig ist, weil es unser gesamtes Leben prägt. Es hat Milliarden von Menschen das Leben gekostet. Man kann auch sagen, Millionen, ist egal wie viele, aber sehr viele. Es hat viele Ehen zerbrochen, es hat sehr viele Gemeinden zerstört, es hat auch sehr viele unendliche Tränen ausgelöst bei den Menschen. Es ist etwas Katastrophales, es ist etwas Schreckliches, aber es ist das wesentliche Merkmal des Menschen. Und ich möchte das, dass wir es heute Morgen uns ansehen. Einfach um zu verstehen, geistlich, wenn man diese Dinge versteht, dann braucht man über andere Dinge gar nicht erst zu reden. Und zwar Römer 3, Vers 4 zeigt, um was es hier geht. Eine Auswirkung des Sündenfalls und vielleicht mit die gravierendste steht hier geschrieben. Wobei natürlich ohne Frage der geistliche Tod, der nachher zum leiblichen Tod führt, das Schlimmste ist. Aber eine praktische Auswirkung hier bei uns, die ist relativ einfach. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass die Lüge etwas ist, das uns Tag für Tag begleitet. Es ist etwas Wesensmäßiges des Menschseins. Wenn man Lüge einmal sieht und beschäftigt sich mit dem, was Lüge bedeutet, dann kann man von der kleinen Halbwahrheit bis zu der dicksten greifenden Lüge triffst du die ganze Zeit auf diese Dinge. Einer der größten Medienstars, ich sage es mal ausdrücklich, den es wohl jemals gab innerhalb vom kriegerischen Zustand, war der Propagandaminister vom Irak. Und zwar, er war so ein Star, weil er gelogen hat, dass sich die Balken bogen. Also er konnte sagen, nachdem die Amerikaner Bagdad eingenommen haben, die Amerikaner stehen vor den Toren Bagdads und begehen in Verzweiflung Selbstmord. Hat er nichts gekannt. Das war so gelogen, das konnte der Dümmste auf 100 Kilometer letztlich sehen. Jetzt hätte ja eine normale Menschheit reagieren müssen und sagen, tu den Narr hinweg. Aber nein, er wird ein Medienstar. Er wird ein Star. Es ging sogar teilweise als geflügeltes Wort rum, sein Ausspruch, es wird alles gut. Und da siehst du, wie der Mensch in seinem Wahn von dieser Lüge, die ja vom Sündenfall herkommt, verseucht ist. Die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch ist ein Lügner. Das heißt, wenn wir heute hier zusammen sind, dann haben wir eine Versammlung von Lügnern. Es gibt nicht einen in unserer Mitte, der nicht ein Lügner von Natur wäre. Es steckt drin. Das können wir nicht leugnen, das wäre auch schon wieder falsch, weil wir sind von Natur verseucht. Was das bedeutet, das hat Auswirkungen hinein in unser privates Leben, von der Gesundheit, von den Ehen, vom Gemeindeleben, vom Beruf, das geht quer durch. Und ich denke, wir dürfen etwas nicht vergessen. In der Sekunde, als wir wiedergeboren wurden, wurden wir in das Reich Christi versetzt. Kolosser 1, 13 sagt, ihr wurdet versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da ist etwas passiert. Das heißt, wir sind hier ein Fremdkörper in dieser Welt als Gläubige. Aber wir sind in einer Welt, von der Lukas 4, Vers 5 sagt, dass die Herrlichkeit und die Macht dieses Gebildes, einmal benutzt die Bibel das Wort Kosmos, damit meint sie eigentlich das Universum, sondern mal benutzt Ökumene, was in der Regel für das römische Weltreich damals stand, für die Machtgebilde. Sie sagt, diese Herrlichkeit ist dem Teufel übergeben. Das heißt, wir sind im Gebiet, wo wir leben, auch die Strukturen, wisst ihr, auch Politik, auch Bildung, Medien, alles, was hier läuft, ist letztendlich vom dem Hervorbringer des Bösen, vom Teufel geprägt. Und wenn man das versteht, und damit ist von Lüge geprägt, damit ist von Mord, Totschlag, von Sünde geprägt, dann merkt man, dass hier wohl ganz böse und gefährlich ist. Das heißt aber ganz praktisch, und lasst uns ganz praktisch betrachten. Das heißt, die Bibel sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist der Vater, der die Lüge erfunden hat. Und die Wurzel, das heißt, der Teufel ist der Erste, der mich anlügt. Ich habe immer ein Problem, dass immer in der unsichtbaren Welt, wo ich es überhaupt nicht merke, ich sehe da keine Person, die auf mich zukommt, sondern in der unsichtbaren Welt ist dauernd der Teufel da, der mich anlügt. Er macht es nicht immer selber, sondern er macht es durch seine Finsternismächte, Epheser 6 sagt es, der ganze Luftraum ist mit Finsternismächten vollgepropft, die alle kommen. Ich möchte es nur so drastisch beschreiben, wenn ich sage, der Teufel lügt mich persönlich an, dann natürlich durch seine Mittel. Er ist die Wurzel, wo diese Lüge herkommt. Ich bin dauernder Lüge ausgesetzt. Wenn man den Sündenfall genau analysiert, Adam ging am Teufel in die Falle und er hat sie angelogen. Er hat sie zuerst getäuscht mit einer feinen Halbwahrheit, ist auch eine Lüge. Und dann hat er sie wirklich total angelogen, indem er sagte, du wirst nicht sterben. Natürlich sind sie gestorben. Das heißt, ich habe dauernd das Problem, dass ich nicht in einem neutralen Raum lebe als Mensch. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre alles normal, sondern ich bin dauernd in einem Raum, wo Lüge das Normale ist. Und diese Finsternismächte aus Epheser 6, Vers 10, die Bibel sagt uns hier etwas über diese Vasalle des Satans, des Teufels, dass die bestimmte Angriffsmomente haben. Und zwar in Vers 11 heißt es, listige Kunstgriffe des Teufels. Aber wie macht er das? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, es sind geistliche Mächte da, die man nicht sieht. Und in Epheser 2 erklärt die Bibel, wie sie es tun. Und zwar, der Mensch, der geistlich tot ist, der ist da völlig ausgeliefert. Ab Vers 2 heißt es, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Das ist das, was man letztendlich Zeitgeist nennt. Lauf dieser Welt, das steht im Griechischen Äon, das heißt dieses Zeitalter, dieser geistliche Abschnitt. Dort hier ist ein Lauf, das heißt, dort ist eine Art, dort ist ein Wesen, dort ist etwas, das normal ist. Und zwar, er sagt jetzt ganz klar, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, der ihnen führten auch wir alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Mit der Bekehrung wurde ich aus dem herausgerissen. Aber die Bibel sagt ganz klar, der himmlische Raum, der von den Finsternismächten besetzt ist und den sie benutzt, um über Gedanken des Fleisches des Menschen anzugehen, hat sich ja nicht geändert mit meiner Bekehrung. Wandle ich im Geist, prallt es ab. Wandle ich im Fleisch, trifft es mich. Und zwar relativ heftig. Das heißt, die Bibel geht davon aus, da ist dauernd in der Transzendenz, ist lügerhafte Tätigkeit, die mich angreift. Eines der Hauptwaffen des Teufels ist Lüge. Der Herr Jesus warnt dann in der Endzeit, über die Endzeit, warnt er uns und sagt ganz klar, es wird etwas passieren. In dieser Zeit, ich definiere jetzt einfach Endzeit so, wie es die Bibel eigentlich macht, indem sie sagt, am Ende der Zeit wird dieses Volk in sein Land zurückkehren. Mit der Gründung des Staates Israel ist sicher ein entscheidender Schritt in Richtung Ende geschehen, zur Rückeroberung Jerusalems, Gründung der Satanskirche. Letztendlich, das sind so viele Dinge passiert, wenn man die Jahre 66, 67, 68 studiert. Man kann sie gar nicht alle aufzeigen, von der Gründung der Satanskirche über letztlich Hippiewelle, Sexualisierung der Gesellschaft, die Medien sind hervorgebrochen. Wenn ich es richtig weiß, ist 1968 das Farbfernseher eingeführt worden. Das heißt, es kam alles, wo heute vom Teufel letztendlich auch gezielt benutzt wird, um uns zu infiltrieren, ist dort explodiert. Von daher kann man schon sagen, wir sind in der Phase der Endzeit, die entscheidend ist, angekommen. Jetzt sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und da steht in der Regel Pseudos, das heißt falsch, gelogen. Und die Endzeit ist die Zeit der Lüge, ist die Zeit der falschen Lehren, das ist die Zeit der falschen Propheten, ist die Zeit des falschen Evangeliums. Das heißt, ich werde da dauernd angegangen. Und in 2. Korinther 11, Abvers 2 hat Paulus erklärt, wie das geht. Und jetzt kommen wir zu diesen entscheidenden, brutalen Angriffen auch auf uns. Er sagt hier in Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also er redet von falscher Jesus, falscher Geist, falsches Evangelium. Später redet er von falscher Arbeiter. Also Menschen, die auftreten, sage ich, dienen Gott, in Wirklichkeit sind sie Fälschungen. Das heißt, ich bin hier dauernd ausgesetzt, sowohl im menschlichen Gebiet, durch die Medien, in der Transzendenz, das heißt über meine eigenen Gedanken, die mir der Teufel zuspielt, und auch im Reiche Gottes ist diese Lüge eine der Hauptwaffen des Teufels. Wissen, da muss man nicht erst warten, bis ein Lügeprophet auftritt. Das geht viel einfacher. Und dann natürlich, wir haben vorher gelesen, alle Menschen sind Lügner, der Mensch ist auch ein Lügner. Der Mensch geht mich genauso an. Das heißt, der Mensch lügt mich an. Und ich muss mit dem rechnen. Und jetzt kommen wir zu dem Bösen. Jetzt kann man sagen, ha, der macht doch das nicht, dem traue ich das doch nicht zu. Die Bibel sagt, manche Dinge, denen bist du dir nicht einmal bewusst. Es gibt auch Menschen, die dich unbewusst anlügen und sie lügen trotzdem. Und erst wenn du das mit ihnen auseinandersetzt, dann plötzlich macht es Klick. Das heißt, wir sind vor unserem Wesen vom Sündenfall her so maskiert, dass Paulus sagt, selbst ein Wiedergeborener, 1. Korinther 4, ist nicht in der Lage, alles klar zu erkennen. Selbst ein Wiedergeborener ist so, dass er es nicht beurteilen kann. Der Herr muss eingreifen, er muss ihn erleuchten. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich immer Jesus aussetzt, auch in der stillen Zeit, dass man sagt, Herr, wie meine ich's? Und dann sieht man manche Dinge. Aber man hat natürlich auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, so in der Landschaft, dann hat man gewisse Erfahrungen, wie diese Lügerei wirkt. In Römer 3, 13 sagt Paulus, mit ihren Zungen betrügen sie. Und ich denke einfach, man muss hier sich bewusst sein, dieser Zeitgeist ist brutal. Ich hatte mal eine Kollegin, wir haben uns auseinandergesetzt wegen irgendeinem Thema, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sie hat etwas behauptet, es war leicht daneben. Ich sagte zu ihr, du, also, Entschuldigung, es stimmt ja nie im Leben. Und dann sagt sie zu mir, Karl Hermann, du hast keine Ahnung. Ich sage, wieso? Dann hat sie mich angestrahlt, ich sehe das heute noch vor mir, hat sie mich angestrahlt, hat gesagt, es kam im Fernsehen. Ich sage, weiter, du glaubst schon nicht, was die Kiste da ausstrahlt. Das sind Redakteure, je nachdem, was du da sitzen hast, lügt er dich an, dass sich die Biker biegen. Ist das klar, das ist doch Bluff. Ah nein, Fernseher ist amtlich, so denkt der Mensch. Das heißt, ja, mir lacht, aber du glaubst doch auch, was in der Zeitung steht, oder? Außer dem 1. April. Ist dir das klar, dass das genauso gelogen ist? Ich habe, wo der große Kirchentag 1995 war, wo sie einen Nacktanz aufgeführt haben und sich mit Wasser haben abduschen lassen, vor der ganzen Welt, damals. Ich hab das fast nicht gepackt und mir ward eingeladen bei Verwandten. Meine Frau sagt zu mir, da haben wir die Nachrichten laufen lassen, sagt sie mir, hey, da kam was, da haben sie Nacktanz aufgeführt beim Kirchentag. Ich habe gesagt, nee, also Entschuldigung, das gibt's nicht. Dann habe ich mir dann versucht, blitzschnell die Gelegenheit zu beschaffen, abends um 20 Uhr die Nachrichten zu sehen. Und es kam wirklich. Und wenn du dann mit den Leuten redest, meine Kollegen haben das auch diskutiert, die haben gesagt, ah, die war doch gar nicht nackt, die war doch bloß maskiert, die hat ein Trikot an und so. Ich habe dann im Kirchentagsbüro angerufen und sagte, hey, was ist los, was macht ihr hier? Und die haben mir dann gesagt, was sie tun. Ich habe sie gefragt, habe gesagt, das ist alles schockierend. Die Kirchentagsleute müssen doch schockiert gewesen sein. Und der Mann hat mir gesagt in dem Büro, sie waren alle begeistert. Und ich habe dann den Choreografen, ich habe erfragt, wer ist der Mann? Ich habe mir dann seine Adresse besorgt und habe mit dem eine Diskussion begonnen. Ich habe teilweise schriftlich daheim, habe die Unterlage bekommen. Also es ist nicht mündlich Diskussion, sondern einfach über Material. Ich habe mir dann das kommen lassen, was der Mann sagte. Und ich bin dann auf was ganz Einfaches gestoßen. Nicht nur auf schockierende Nacktheit, sondern auf hinduistische Tempeltänze, okkulter Hintergrund, alles, was vom Teufel nur auch inszeniert werden kann. Aber ihr versteht, du wirst angelogen. Man glaubt das, was die Medien sagen, das glaubt man. Genau das Gleiche, ich habe gestern mit einer Frau geredet, die medizinisch tätig ist. Und dann hat sie mir erklärt, du schießt immer wieder von Zeit zu Zeit, sie geht in eine Gemeinde, wo ich auch von Zeit zu Zeit hinkomme, schießt du gegen Akupunktur, du schießt gegen Akupressur. Und? Ja, ich mach das. Dann sage ich, wieso machst du das? Also, hat sich dann herausgestellt, da war was. Dann habe ich ihr erklärt, habe gesagt, weißt du, sie hat gesagt, das ist medizinisch. Sag ich, verlogen. Er hat gesagt, das ist eine chinesische Religion, die heißt Yin und Yang, Mikrokosmos, Makrokosmos. Und diese Leute glauben, sobald du den Mikrokosmos und den Makrokosmos immer Ungleichgewicht hast, wirst du krank. Also muss ich ihn ins Gleichgewicht bringen. Und das Gleichgewicht wird herbeigeführt, weil du unsichtbare Bahnen in deinem Körper hast, sogenannte Meridiane. Und wenn du da jetzt links eine Nadel reinsteckst, dann ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Oder du massierst vorne am Fußballer. Wenn du am kleinen Zeh massierst, dann tut's deinem Ohrläpplein gut. Und wenn du am rechten, dann tut's von mir aus dem Kniescheibe gut. Ich sage, es ist völliger Unsinn, das ist letztendlich Okkultismus, par excellence, genau das Gleiche, was Okkultismus ist. Und eine elende Lüge ist, dass bei bestimmten homöopathischen Mitteln durch das Schütteln, ich sage jetzt ausdrücklich durch das Schütteln, ich sage nichts von der Dosis, sondern ich sage durch das Schütteln die Kraft des Kosmos, der Welt, und wer ist der Herr des Kosmos, der Teufel hineinkommt. Und dann hast du Heilungserfolge, obwohl das Wasser ist, definitiv. Das ist Okkultismus. Ist Lüge, ist der Teufel. Versteht ihr? Und so ist der Mensch ein Narr, weil er sich vom Teufel anlügen lässt. Und das gefällt ihm sogar noch. Aber er wird ja nicht nur so angelogen, er wird rundum angelogen. Er wird in den Büchern angelogen. Jeremia 8, Vers 8. Wisst ihr, wo ich mich auseinandergesetzt habe mit Theologie, und ich hab mich mehr oder minder Jahrzehnte jetzt mit theologischer Frage befasst, da habe ich festgestellt, dass auch dort gelogen wird. Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Jeremia 8, Vers 8. Wahrlich, ja, zur Lüge gemacht hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Ich habe Bücher gelesen in Deutsch und ich hatte das gleiche Buch in Englisch. Dann habe ich sie verglichen, weil da war ein gravierender Unterschied. Und ich kenne die Frau, die es übersetzt hat, und die kann besser Englisch wie ich. Und es konnte an jemand, der ein halbes Jahr Englisch hatte in der Schule, konnte es perfekt übersetze, da gab es überhaupt keinen Zweifel. Es war so einfach und sie hat es gefälscht. Sie hat es gefälscht, um keinen Anstoß zu erregen. Das sind aber die Leute, die dann vorne hingestanden sind und sagen, wir haben die Fülle des Heiligen Geistes. Ja, dann wird es mir dann schwindelig. Ich habe es aber auch bei den Klassikern gefunden. Man kann hingehen, wo man will, du triffst auf Lüge. Und zum Beispiel Lüge ist auch, Dinge nicht zu sagen. Lüge ist zum Beispiel, habe ich jetzt wieder theologisch getroffen, wenn man sagt, dieser Kirchenvater oder dieser Theologe oder dieser Reformator hat das und das gelehrt. Das hat er gelehrt, 1522. Aber 20 Jahre danach hat er das widerrufen, hat was anderes gelehrt. Wenn ich dann hingehe und einfach ein Buch schreibe, 1522, er hat es gelehrt, ist das gelogen. Ganz einfach. Da muss ich sagen, er hat es zeitweise gelehrt, hat es aber hinterher wieder widerrufen, aber der beruft sich auf den Mann. Versteht ihr? Du wirst dauernd angeschmiert und du kannst nicht davon ausgehen, dass der Bücher schreibt, dann edel ist, dass der eine höhere ethische Norm hat, dass der besser ist. Das ist genauso verderbt von der Sünde und von der Lüge wie jemand anders. Wisst ihr, und da kommen Lehrer, und das ist auch der Lügegriffel der Schriftgelehrter, die von der Bibel her, du musst nur ein Kind lesen lassen. Legrand hat es ja mal gemacht, weil er nicht wusste, ob er schon völlig verdreht ist, geistlich, ist er hingegangen und hat Ungläubige teilweise oder gläubige Kinder, hat er einfach Kinder Texte lesen lassen. Und er sagt, das Interessante war, die haben die Texte alle so gelesen, wie es eigentlich normal ist, wie es da steht. Und da war was ganz anderes wie das, was man nachher theologisch interpretiert hat. Und da fängt es dann an. Und das ist auch so ein Lügegriff. Wenn die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn er genauso sagt, das Heil ist erschienen, heilsam für alle Menschen. Entschuldigung, entweder ist das ein Lügebuch oder ist die Wahrheit. Wenn da drin steht, der Herr ist für alle gestorben, dann ist er für alle gestorben. Aus. Versteht ihr? Man kann nicht hingehen und sagen, nein, er ist nur für eine Gruppe gestorben. Und da diskutiert man dann hunderte von Jahren rüber in der Theologie. Man muss sagen, was habt ihr nichts Besseres zu tun? Lest doch nur die Bibel, dann braucht ihr das Ding nicht mit diskutieren. Geht lieber hin und arbeitet im Reiche Gottes. Wisst ihr, das sind die Dinge. Da merkst du erst, wie bös das ist, wie das durchgeschlagen hat. Römer 1, 25 sagt die Bibel dann, Gesamtauswirkung. Es ist nur Gesamtauswirkung vom Sünderfall, sonst gar nichts. Mir ist zum Beispiel passiert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du zu mir gesagt hättest, in der Zeit, wo ich völlig erweckt war, ich habe mein Leben bereinigt, bis in die letzte Phase habe ich alles in Ordnung gebracht. So radikal, dass manchmal vielleicht sogar übertrieben war. Wenn du zu mir gesagt hättest, du bist ein Lügner, hätte ich in der Phase gesagt, ich war ein Lügner. Ich bin wieder geboren, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich gehe der Lüge aus dem Weg, wie der Pest. Du wirst von mir nie mehr eine Lüge erleben. Und dann habe ich im Geschäft erlebt, bla bla, wisst ihr, was bla bla ist? Das nennt man Small Talk in Neudeutsch. Einfach, du redest zum Beispiel mit einem Kunde oder du redest mit einem Bekannten und eigentlich hast du gar keinen Nerv für dieses Gespräch und du machst einfach deinen Smalltalk. Du redest, das geredet ist, ja, ist okay. Und da habe ich mich erwischt als Wiedergeborener, ohne dass ich lügen wollte, ohne dass irgendjemand überhaupt ein Grund da war, völlig grundlos, mich plötzlich was erzählt, was nicht stimmt. Ich habe dann aufgelegt am Telefon, mir ist das hinterher passiert, war völlig schockiert. Und sagte, ja, wie kann das sein? Bis mir dann klar war, alle Menschen sind Lügner. In meinem Fleisch, sobald ich mich im Fleisch gehen lasse, ist diese Lügeader da. Die äußert sich, die kannst du nicht verhindern. Ich habe dann Buße getan, aber mir ist klar geworden, wenn ich im Geiste wandle, dann ist okay, dann kommt es nicht. Wenn ich im Fleische wandle, bin ich anfällig. Versteht ihr? Das ist einfach Realität, das ist da. Und Römer 1, 25 sagt, Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und die Bibel sagt einfach, der Mensch neigt dazu, dass er die Wahrheit Gottes gegen die Lüge austauscht. Und Römer 1 sagt ganz klar, es zieht Gericht nach sich. Ich habe jetzt auch wieder einen Fall. Ich habe den Mann nicht gekannt, ich habe die Gemeinde nicht gekannt, die haben ein Manuskript von mir benutzt und plötzlich war ich der Böse. Kommt ja vor. Und hat der Mann mir einen Brief geschrieben und die anderen haben mir gesagt, der schießt gegen sie, was, also der schießt gegen dich, der schießt gegen sie, der Mann macht Terror. Und der Mann hat mir dann geschrieben, hat gesagt, glauben Sie den Menschen nicht, wenn sie sagen, dass letztendlich ich etwas gegen sie hätte und das stimmt alles gar nicht und überhaupt, nur es ist ein Problem, ich bin praktisch zu Deutsch mit rausgeworfen worden wegen ihrem Manuskript in meiner Gemeinde. Jetzt wäre ich nochmal geknickt gewesen, gesagt, ach der arme Mann, aber ich war nicht geknickt, weil ich wusste, dass auch das gelogen war. Ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, Sie, Entschuldigung, meines Wissens hat mein Manuskript keine Rolle mehr gespielt, sondern das war nur noch für die Brüder von mir so ein gewisses Alibi, dass sie hier sagen konnten, was war. Es ist doch was anderes gewesen. Sie haben sich doch zerstritten wegen freier Wille. Übrigens, also typisches Thema, wo also wirklich der Streit um Kaisers Bart ist. Ja, hat er dann zugegeben. Das heißt, sind sie doch nicht rausgeschmissen worden wegen meinem Manuskript? Ja, wenn du aber jetzt den Brief liest, hört sich's völlig anders an. Wisst ihr, und das ist das Grundproblem. Der Mensch neigt dazu, selbst wenn er das nicht will. Er ist subjektiv, das heißt zu Deutsch, er ist einseitig, er ist nur auf sich fixiert. Er redet sich so lange das ein, bis er es glaubt, was er sich sagen will. Ich hatte mal einen Chef, der hat mir erklärt, hat gesagt, Karl Hermann, ich rede mir manchmal etwas so lange ein, bis ich selber glaube. Und sagt, dann vertrete ich es vollkommen überzeugend. Recht gut. Ich habe da mit dem selber zu tun gehabt. Da kannst du machen, was du willst. Das ist wie ein Brett vorm Kopf mit 3 Pfennignägeln festgenagelt. Da kannst du nichts mehr machen. Wenn ein Mensch nämlich das tut, und jetzt müssen wir mal feststellen, der Mensch wird vom Teufel angelogen, der Mensch wird von den Finsternismächten angelogen, er wird von Strömungen weltlich angelogen, ob das Medizin ist, ob das Philosophie ist, er wird auch im Reich Gottes angelogen, von Leuten, die bestimmte Richtungen gerne vertreten und die findest du auf beiden Seiten. Ich kann jetzt nicht sagen, eine Richtung lügt nicht, die andere lügt. Es lügen alle. Von daher muss man äußerst vorsichtig sein, was man tut im Reich Gottes. Du wirst dauernd angelogen und dann kommt noch der Höhepunkt. Du wirst nämlich von dir selber angelogen. Steht dir? Du lügst dich selber an. Ist gar keine Frage. Du redest dir selber ein, was du gern sehen, hören willst. Und das bedeutet ganz einfach, ich bin in einem Zustand, wo ich dauernd etwas ausgesetzt bin, auch als Gläubiger, das ich gar nicht will. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Problem. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht wiedergeboren ist, hat er ein Problem. Der Teufel wird jede Lüge auffahren. Er wird dir alles erzählen, dass du dich nicht bekehrst. Mir hat der Teufel 4 Jahre lang, hat er mir erklärt, ich hätte mich schon am Anfang von den 4 Jahren bekehren können. Ich hatte Heilserkenntnis, ich hatte Sündererkenntnis, da war alles da. 4 Jahre hat mir der Teufel erzählt, was passiert, wenn ich mich öffentlich zu meinem Jesus bekenne. Und die 4 Jahre Wartezeit hatte nur einen Grund, nämlich abzuwarten, bis das innerlich verarbeitet war. Dann habe ich mich radikal bekehrt. Aber der Teufel hat mich 4 Jahre angelogen. Und der Teufel wird dich anlügen und wird dir erzählen, wie schlimm es ist, was deine Frau dazu sagt, was dein Mann dazu sagt, was deine Kinder dazu sagen, was dein Arbeitgeber dazu sagt und überhaupt. Er wird dir das alles erzählen. Er wird dir erzählen, was du nicht mehr darfst und wie schlimm das alles ist. Es wird dir alles erzählen, weil er ist ein Lügner. Der Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, du wirst Leben in Fülle haben, wenn du dich bekehrst. Lebe im Überfluss. Das ist der Unterschied. Wenn man Lüge genau untersucht, dann muss man eigentlich auch den 1. Johannesbrief untersuchen. Wenn man den 1. Johannesbrief untersucht, dort heißt es in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist ja die berühmte Stelle, wo es dann heißt, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein. Das heißt, da ist eine Gegenüberstellung. Die Bibel sagt praktisch, Lüge und Wahrheit steht sich gegenüber. Als unversöhnliche Gegner. Und genauso steht sich Licht und Finsternis gegenüber. Als unversöhnliche Gegner. So steht sich der Teufel und Gott gegenüber als unversöhnliche Gegner. Und das ist der Zusammenprall, wo ich als Mensch dazwischen stehe. Jetzt sagt aber die Bibel, weil wir Menschen vom Teufel verseucht sind, passiert hier eine Identifikation, die sehr unangenehm ist. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Also jetzt stellt die Bibel hier zum Beispiel nicht der Teufel und Gott gegenüber, sondern Mensch und Gott. Und sagt, der Mensch zieht praktisch dem Teufel seine Art an und steht Gott als Lügner gegenüber. Und jetzt sage ich es mal ganz hart, ich will lieber nicht wissen, was in den Gebeten gelogen wird, vor allem öffentlich. Das mag ja keiner zu sagen, weil es wird immer frommes Theater gespielt. Versteht ihr? Was ist denn echt? Ich bin ein Kind der Erweckung. Wenn du mal siehst, wie die Leute in der Erweckung beten, haben mich erschüttert. Familie, die ich kannte, wo dann die Frau plötzlich aufsteht und sagt, Herr, vergib, dass ich so elend, unversöhnlich meinem Mann gegenüber bin. Amen, ich hingucke. Das war keine salbungsvolle Gebete, aber da hast du gemerkt, da war Erweckung. Wisst ihr, der andere, da ist ein Bruder aufgestanden und sagt, Herr, vergib mir, oder steht ein Bruder auf und sagt, vergib mir, dass ich so ehrsüchtig bin. Wisst ihr, da merkst du plötzlich, da kommt was. Man braucht nicht alles bekennen im Gebet, dass man es richtig versteht. Es gibt Dinge, die gehört das Kämmerlein. Aber da ist eine gewisse Ehrlichkeit. Wisst ihr, und das Problem ist einfach, diese Vermischung von Licht und Finsternis, die ist da. Aber jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie Gott das sieht. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht die Ausrede, ja, wenn der Teufel die Welt beherrscht, wenn alles sowieso so lügenhaft ist, dann ist ja nicht schlimm, wenn dir das passiert. Sondern die Bibel sagt, wenn du im Geiste wandelst, dann wird dir das nicht passieren. Das heißt, wir Gläubige haben gar keine Ausrede. Und du hast ja als Ungläubiger keine Ausrede, dich nicht zu bekehren. Aber wir Gläubige, wir haben gleich zweimal keine Ausrede. Und in Sprüche 12, 22 sagt die Schrift, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wisst ihr, was ein Gräuel ist? Das Wort Gräuel ist ja ein bisschen verpönt. Gräuel ist eigentlich etwas Eckeliges. Das ist für den anderen eckelig. Das heißt, Gräuel ist eckelig. Es ist für Gott ein Gräuel, wenn ein Mensch lügt. Sprüche 19, 5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Das heißt, Gott geht hin und wird es strafen. Sprüche 20, 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Manne süß, aber hinterher wird sein Mund voll Kies. Ich habe immer Probleme mit den Zähnen. Wenn man das überlegt, dass ich Kies ins Maul nehmen muss, Entschuldigung, für mich eins vom Schlimmsten, was es gibt, und dann nur draufbeißen. Er sagt, so ist das, wenn man lügt. Das heißt, Lügen haben kurze Beine. Das heißt, Gott wird die Lüge heimsuchen. Und es wird für mich unter Umständen sehr peinlich werden. Und es wird für mich sehr schlimm werden. Und jetzt müssen wir etwas nochmals ganz sachlich feststellen. Offenbarung 21, Vers 27. Und da redet die Bibel über den Himmel. Und da sagt sie, und es wird nie jemand hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt. Sondern nur die, die im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind. Das heißt, Lüge ist etwas, wegen derer werde ich verloren gehen. Der Sündenfall ist nur wegen der Lüge des Teufels zustande gekommen. Und wenn ich selber nicht vor Gott ehrlich werde, kann ich mich überhaupt nicht richtig bekehren. Da wird nichts passieren. Aber auch wir Gläubige müssen aufpassen, dass man nicht hier in die Falle geht. In Offenbarung 22 wird es nochmal wiederholt, Vers 15. Denn draußen sind, einfach draußen, die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Geht davon aus, dass ein Gläubiger die Lüge nicht liebt und nicht tut im Präsens, dass er ein Dauerlügner ist, dann wäre er nicht bekehrt. Aber wir werden infiltriert von diesem Dreck und wir können es manchmal nicht abwehren. Wisst ihr, von daher könnte man ja verzweifeln. 1. Timotheus 1, Vers 10. Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen. Und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, da sagt die Bibel, für die ist das mosaische Gesetz. Das heißt, das mosaische Gesetz hilft mir zu erkennen, dass ich ein Lügner bin. Und manchmal ist es gut, wenn man als Gläubiger einfach das mosaische Gesetz liest, um diese ganze Forderung auf sich wirken zu lassen, in dem Wissen, dass das Gesetz für mich durchs Blut Jesu erfüllt ist, aber um zu sehen, was ich für eine Natur habe. Und wenn man das dann einmal ganz nüchtern sachlich analysiert, dann stößt man auf Psalm 101, Vers 7, wo die Schrift als Gesamtheit einfach rundum ein paar Dinge feststellt. Hier stellt sie zum Beispiel fest: In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Das gehört auch dazu. Das fängt ja im Kleinen an. Ein Bruder ruft mir an und fragt, ob er zum Prediger kommen soll. Ich habe Regel, wenn jemand anfragt, lade ich ihn sofort wieder aus. Es sei denn, wir haben mal ausgemacht, dass er anfragt. Das ist was anderes. Jetzt ruft er mich an. Jetzt, was sage ich dem? Versteht ihr, da fängt Lüge an. Was sage ich dem? Ich sage, oh, du bist bei uns gerade geschickt. Wir sind voll für dieses Jahr. Stimmt ja meistens. Aber ich kann auch was anderes sagen. Sag, weißt du, ich habe ein Problem. Wenn sich einer selber einlädt, lade ich ihn nicht ein. So leid es mir tut. Das wäre ehrlich. Versteht ihr? Wir haben auch solche Konventionen. Wir wollen lieber dem Menschen nicht wehtun, als dass wir Gott nicht wehtun. Versteht ihr? Gott tun wir gerne weh, aber ja, Menschen nicht. Wir sind menschenzentriert und das ist mit die Wurzel, warum sich die Lüge auch in gläubigen Kreisen halten kann. Und dann redet natürlich die Bibel nur was. Das ist ganz brutal, das darf man nicht übersehen. Sie redet in der geistlichen Welt von Lügenpropheten. Das heißt, es ist etwas Normales, dass in der Prophetie auch in der geistlichen Welt gelogen wird. In Jeremia 14, 14 heißt es, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nicht befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, also Okkultismus, aber auch Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Ja, und der alte Bruder Helling, der ja den Kampf gegen die damalige, es war wohl die Spätträgerbewegung, enorm gekämpft hat, ist extrem vor der Pfingstbewegung, den hat einmal ein Bruder gefragt, als dieser Bruder eine Weissagung abgab, hat er ihn gefragt, wie war meine Weissagung? Da sagt er, wunderbar, der Text, das war alles in Ordnung, bis auf ein Wort war falsch. Dann sagt er, welches? Dann sagt er, du hast am Schluss gesagt, so spricht der Herr. Und der Mann hat Meier geheißen. Er hat gesagt, du hättest sagen müssen, so spricht der Herr Meier. Du hast aus deinem Hirn geredet, du hast aus deiner Seele geplappert. Du hast Gott gelästert, indem du dich dafür ausgabst, dass Gott durch dich geredet hat. In Wirklichkeit hast du nicht, hat Gott nicht geredet. Versteht ihr? Und wenn man jetzt einmal sieht, was man von sich gibt, man muss vor Gott Rechenschaft ablegen. Für das, was man lehrt, für das, was man tut und für das, was man auch letztendlich den Menschen nahe bringt. Und das war ein Riesenproblem. Und die Bibel sagt, die falschen Propheten werden in Massen auftreten am Schluss. Wisst ihr, wenn wir jedes Mal, und das sind nicht nur die Pfingstler gemeint, Entschuldigung, jetzt muss ich mal die Pfingstler in Schutz nehmen. Die Pfingstler haben natürlich prophezeit, den Volkhard Spitzer 1980, dass in Berlin das Stadion voll sein wird, 80.000 und die Erweckung ausbricht. Das Stadion war nicht voll, die Veranstaltung war gar nicht 1980, sondern 81 und die Erweckung ist bis heute nicht gekommen, die kommt auch nicht. Also ist ein falscher Prophet, also muss man ihn wegtun. Aber in den konservativen evangelikalen Kreisen gibt es Gleiche, wo Prophezeiungen kamen. In den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren kurzfristig wird Russland Israel angreifen. Und auch 20, 30 Jahre danach hat Russland Israel nicht angegriffen. Das ist genauso falsche Prophetie. Versteht ihr? Wir gehen mit der Wahrheit so locker um, vor allem in geistlichen Dingen, sagt man, es ist alles Stückwerk. Steht da aber gar nicht. Da steht Ekmerus, ein Teil des Ganzen. Da steht nicht billig. Da steht nicht schadhaft. Da steht nicht, ich kann ja ein bisschen locker sein, weil es ja nicht so ganz sauber ist, sondern Stückwerk bedeutet ein Teil des Ganzen. Und auch hier, Vorsicht, ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Sobald ich hingehe und sage, in den nächsten 5 Jahren passiert es, bin ich ein falscher Prophet, wenn es nicht kommt. Wisst ihr, das sieht man nicht, da ist man dann sehr tolerant und sagt, ja, die bösen anderen, die sind es immer. Ja, die Bibel sagt einfach, es gibt aber, dass die Lügerei überhaupt funktioniert, gibt es 2 entscheidende Fixpunkte. Also es müssen 2 Dinge da sein. Hesekiel 13, 19. Ihr entweiht mich bei meinem Volk, einige Hände voll Gerste und für etliche Bissen Brot, um Seelen zu töten, die nicht sterben sollten, und Seelen im Leben zu erhalten, die nicht leben sollten, indem ihr mein Volk anlügt, das Lügnern gerne Gehör schenkt. Also du brauchst einen Lügner, einen Potenzieller, und du brauchst Leute, die bereit sind, die Lüge zu glauben. Versteht ihr? Ich habe es jetzt mal ein bisschen so drastisch aufgezeigt, dass wir sensibel werden. Weil die Bibel sagt ganz klar in 2. Thessalonicher 2, lässt es durch. Das wesentliche Merkmal, wenn der Antichrist kommt, wird Lüge sein. Versteht ihr? Und die Medien sind Lüge. Nicht alles, aber ein Teil. Was teilweise gepredigt wird, ist teilweise Lüge. Fälschung. Ich habe das gesehen, ich habe die Versammlungen selber mitgemacht, wo jemand gepredigt hat, wenn du Gott dienst und du gibst den doppelten Zehnten, also den Fünften, dann fließen die grünen Dinger, die Geldscheine. Ist doch gelogen. Lehrt die Bibel an keiner Stelle. Wisst ihr, so Zeugs, man muss einfach ganz nüchtern sein, die Lüge ist etwas Allgegenwärtiges. Und die Bibel sagt, in Wirklichkeit ist es aber so, wenn du im Lichte wandelst, wie Gott im Licht ist, dann lügst du nicht. Und die Bibel sagt von Gott selber, er, der nicht lügen kann. Gott selber kann nie lügen, Gott verbindet sich nie mit Lüge. Jetzt kann man natürlich die Patriarche lesen, du siehst, ein Abraham hat gelogen, ein Isaak hat gelogen. Das ist einfach die Sündenatur, die zeigt hier Gott auf. Aber Gott selber lügt nicht. Gar nicht. Und der Pilatus sagt nicht umsonst, was ist Wahrheit? Was ist sie? Was ist jetzt Wahrheit? Was ist Lüge? Wie unterscheide ich das? Soll ich Zeitung abbestellen? Soll ich alles abbestellen und sagen, ich will jetzt nichts mehr wissen, weil sowieso alles verseucht, gelogen ist? Wäre auch falsch, ich muss ja wissen, was geht. Aber die Bibel sagt ganz nüchtern, und auf das möchte ich jetzt zum Schluss doch hinaus. Die Bibel sagt ganz nüchtern, diesem ganzen Problem der Lüge, dass mich der Teufel anlügt, dass mich die Finsternismächte, die den Zeitgeist herbeiführen, sie führen ja unseren Zeitgeist herbei. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich streiten, war der Boots der Frau früher Zeitgeist oder war es fromm? Ist heute, dass man keine Frisur dieser Art mehr sieht, ist das Abfall oder ist das beides Zeitgeist gewesen? Wisst ihr, da kann man wieder streiten. Also da möchte ich einmal sagen, das ist ein Thema für sich. Aber mir geht es einfach darum, dieser Zeitgeist bewirkt, dass wir Dinge tun. Die bewirkt, dass zum Beispiel nicht in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt plötzlich bestimmte Sündeformen, die Bibel verwirft, freie Sexualität, gleichgeschlechtliche Sexualität, Abtreibung als Folge von Hurerei und falscher Sexualität plötzlich auf der ganzen Welt toleriert wird. Ist es jetzt richtig, weil alle es tun? Ist es richtig, weil alle es tolerieren? Das ist Zeitgeist. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass am Schluss, bevor der Herr Jesus kommt, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Du hast heute die Geburtsstunde der Gesetzlosigkeit. Was tun wir? Was kann ich machen als Mensch, als Gläubiger? Und da fängt es natürlich an, wie komme ich in den Himmel? Der eine Bruder erklärt mir, ich weiß nicht, warum ich mich bekehrt habe, es ist einfach über mich gekommen. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich habe mich bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Der andere Bruder erklärt mir und sagt, ja, ich bin getauft, vielleicht ist er auch gar kein Bruder, er glaubt, dass er durch die Kindertaufe in den Himmel kommt. Der dritte kommt durch seine Werke in den Himmel, sagt, weißt du, ich halte die Gebote, ich bin besser wie du, hat mir auch schon einer gesagt. Es fängt schon an, wie komme ich in den Himmel? Wisst ihr, wenn es um den Himmel geht, um eine Ewigkeit, dann muss ich ja wohl sicher sein, dass das, was hier wirklich läuft, sauber ist. Was denkt ihr, wie viele Menschen wegen Lüge in die Hölle fahren? Wie viele? Denen man gepredigt hat, deine Sünden sind dir vergeben, wenn du zum Beispiel bestimmte Riten mitmachst. Und die Bibel hat nie gelehrt, dass die Sünder vergeben sind, sondern sie lehrt, es wird nur vergeben durch Jesu Blut. Und jetzt müssen wir einfach sagen, was soll ich tun? Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, Vers 17. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, die personifizierte Wahrheit, die Wahrheit in Reinkultur, so wie der Teufel die Lüge in Reinkultur ist, ist der Herr Jesus. Das heißt, ich habe eine Person, an der ich erkennen kann, aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Evangelie lese und das, was er sagt, dann habe ich nackte Wahrheit. Unvermischt mit jeder Form von Lüge. Dann habe ich absolute Wahrheit. Johannes 8, 45. Er sagt hier, weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das heißt, auch was er in den Evangelien schreibt, ist perfekte, absolute, sichere Wahrheit. Vollkommen irrtumsfrei. Jetzt kommen die frechen Theologen und sagen ganz einfach, Kerygma. Nur, der Herr ist nicht auferstanden körperlich, sondern nur in dem, was verkündigt wurde. Und sage dann, ich muss die Bibel unterscheiden nach den echten Worten und den falschen Worten Jesu. Ist Blasphemie, ist Gotteslästerung. Was der Jesus geschrieben hat in der Heiligen Schrift, was er gesagt hat, ist ja niedergeschrieben durch den Heiligen Geist, ist absolute Wahrheit. Unantastbar. Versteht ihr? Und da muss man sich zuerst mal dran gewöhnen. Und da kommen nämlich inzwischen die Theologen und sagen, ja, weißt du, Karl-Hermann, der echte Urtext haben wir ja gar nicht. Ist richtig. Also machen wir den Urtext selber. Das heißt, okay, dann gäbe die Lehre von der Verbalinspiration auf, dann ist mir's egal. Ah, nein, ist alles wörtlich inspiriert, sei welcher Text, das wissen wir nicht. Dann sage ich, hört auf mit dem Unsinn, Entschuldigung. Wir haben von Gott her das Wort Gottes, und das ist von der Überlieferung her über die Jahrhunderte, seit es Buchdruck gibt, seit es Bücher gibt, ist das Buch in einer bestimmten Form überliefert worden. Und da kannst du genau sehen, was normal war, was unsere Väter hatten. Und das, was hier geschrieben steht, ist Wahrheit. Wisst ihr, mir ist es nicht egal, wenn in Johannes 6, 47 steht, wer an mich glaubt. Und ich kaufe neue Bibeln, da steht nur noch drin, wer glaubt. Ja, was soll ich glauben? Wie der Wilhelm Busch sagte, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Brühe geben. Da steht, wer an mich glaubt. Mir ist nicht egal, wenn das an mich fällt. Wisst ihr, ich habe die Heilige Schrift als absolute, irrtumsfreie Offenbarung des Willens Gottes. Und hier schreibt der Herr Jesus, und die Bibel sagt, er ist die Wahrheit, er verkündigt die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wisst ihr, was das aber auch bedeutet? Wenn der Herr Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, nur so kann er in den Himmel kommen, dann geht jeder verloren, der nicht wiedergeboren ist. Versteht ihr? Da muss ich den Leuten sagen, du musst dich bekehren, du musst die Wiedergeburt erleben, du musst den Herrn finden, er muss dich retten. Wenn er dich nicht rettet, bist du verloren, egal was du tust, du musst die Wiedergeburt erleben. Alles andere ist ein falsches Evangelium. Da gibt es auch keine Hintertür. Johannes 14 sagt ganz klar, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wo der Heilige Geist wirkt, ist nie Lüge. Das ist immer Wahrheit. Wenn jemand im Geist wandelt, wenn jemand im Heiligen Geist etwas tut, dann ist es perfekt. Sobald er ins Fleisch geht, kommt die Vermischung. Aber der Heilige Geist selber kann nichts tun. Wenn das wirklich so ist, wie die Bibel sagt, dass das Wort Gottes Theopneustos ist, praktisch von Gott gehaucht, dann ist jeder Buchstabe der Bibel Wahrheit. Dann ist die Erde in 6 Tagen, 24 Stunden entstanden. Ein Ruhetag. Ob davor dann eine Urschöpfung war, die der Teufel zerstört hat, sei dahingestellt. Aber etwas ist klar, das ist die Schöpfung genauso passiert. Dann ist der Sündenfall durch Adam und Eva genauso eingetreten. Wisst ihr, und alles andere ist modern und nicht wissenschaftlich, sondern gottlos, teuflisch, dämonisch, verlogen. Versteht ihr? Und heute sagt man, ja, dann machen wir halt theistische Evolution. Sagen wir, was soll der Unsinn? Entweder sagt Gott, was er meint und meint, was er sagt, und Gott hat genau gewusst, wie verdrillt das Hirn der Intellektuelle ab nach dem Zweiten Weltkrieg sein wird. Versteht ihr? Es ist doch nicht so, dass die früher, darf ich es mal so deutlich sagen, dumm waren, dass man drum den Beschöpfungsbericht so hat schreiben müssen und heute sind wir intelligent, dann schreiben wir ihn halt anders. Indem man sagt, Gott hat es gar nicht gemeint. Gott hat gewusst, dass der Schöpfungsbericht gelesen wird bis zum Ende. Wisst ihr, muss man mal überlegen, was wir Gott unterstellen. Also wir sind schon manchmal frech Gott gegenüber. Im Psalm 119, 160 sagt die Bibel, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Luther hat übersetzt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Das heißt, es ist absolut nackte Wahrheit. Und in 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt die Heilige Schrift, und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, sie sagt hier von der Gemeinde, dem Hause Gottes, es ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das Hauptmerkmal einer Gemeinde ist Wahrheit. Versteht ihr? Wahrheit. Der Herr Jesus ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Gemeinde ist die Stätte der Wahrheit. Du hast 4-mal Wahrheit. 4 ist allumfassend immer in der Schrift. Du hast nur Wahrheit. Versteht ihr? Und von daher muss der Gläubige sich um die Wahrheit drehen. Alte Schwester, heute alte Schwester, damals war sie nicht so alt, hat zu mir mal gesagt, Karl Hermann, du hast vorher was gesagt, das war richtig, es war gut, du hast leicht übertrieben. Du musst dir bewusst sein, wenn du sowas machst, nimmst du eine Anleihe beim Teufel auf. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Du nimmst eine Anleihe beim Teufel auf. Ich habe gesagt, Entschuldigung. Ihr begreift. Man braucht auch nicht übertrieben sein. Es gewisse kann auch vom Teufel verklagt werden, dass man dann hier an dem Punkt ins Extrem geht. Aber ich hatte schon Fälle, wo ich meinem Bruder was erzählt habe, stichpunktartig, und wo ich aufgelegt habe, hat der Heilige Geist in meinem Herzen gewirkt. Auswärtiger Bruder, andere Gemeinde. Du hast was vergessen. Der kriegt jetzt einen falschen Eindruck. Wie das Telefon, habe ich angerufen und gesagt, hey, pass auf. War schon relativ spät in der Nacht. Wir haben gerade telefoniert. Ich muss was berichtigen. Der Brief hat nur eine zweite Passage. Ich lese dir jetzt den ganzen Brief vor, dass du ein Bild hast. Wenn er mich jetzt fragt, ja, warum machst du das? Das ist doch nicht schlimm. Und ich sage, wenn ich so ein sensibles Gewissen habe, Entschuldigung, ich kann die Nacht nicht schlafen, weil ich es nicht gesagt habe. Ihr versteht? Wenn der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, ist mich meint, dann muss ich es in Ordnung bringen. Es sei denn, mein Gewissen ist krank. Das ist bei manchen Gläubigen der Fall, eigenes Thema. Nee, aber versteht ihr? In der Gemeinde ist einfach Wahrheit. Und aber Jakobus 1,18 sagt, er hat uns wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit. Ich war gestern in einer Versammlung, da habe ich relativ deutlich gepredigt. Jeder wiedergeboren ist ein Kind Gottes, jeder nicht wiedergeboren ist ein Kind des Teufels. Da war ein evangelischer Pfarrer, ein bekehrter Pfarrer. Er kam nachher zu mir und hat gesagt, du hast völlig recht. Na, ich weiß. Ich wusste, was er wollte. Und er sagt, da weißt du, aber so hätte ich es nicht gesagt. Das ist okay. Sagt, ist okay. Ich sage es auch nicht überall so, aber in der Gemeinde darf ich es so sagen. Sagt er, ja, du hast recht. Du sagst auch Hölle, mir predigt auch keine Hölle mehr. Ja, ist ein sehr ehrlicher Mann. Wisst ihr, und manchmal musst du das deutlich sagen, manchmal musst du auch nicht sagen, die Bibel redet auch von Weisheit, man muss nicht plump primitiv sein, sondern man muss manchmal die Wahrheit deutlich auf den Leuchter stellen und manchmal kann man sie verdeckt machen. Jetzt kann man sagen, ja, was soll ich jetzt machen? In 2. Korinther 13, 8 sagt der Paulus, ich kann nur für die Wahrheit, nicht gegen die Wahrheit. Das heißt, ich muss mir einfach bewusst sein, der Herr Jesus ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, die Gemeinde ist die Stätte der Wahrheit. Paulus sagt, ein wahrer Gläubiger kann nur für die Wahrheit. Wenn die Bibel ganz klar sagt, und Paulus sagt, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, also das Gewissen funktioniert von der Wahrheit her nur im Heiligen Geist, dann habe ich nur noch eine Wahl. Ich kann machen, was ich will. Ich muss im Geiste wandeln. Für uns Gläubige heißt es, wandelt im Geist, die werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, ich muss einfach im Geist wandeln. Das ist eine einfache Sache. Sobald du im Geiste wandelst, sobald du geistlich reagierst, geistlich handelst, lügst du nicht. Paulus sagt sogar, Epheser 4, 25, und Epheser ist ja ein schöner Brief, ein wunderbarer Brief, ein ethischer Brief. Er sagt hier, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Das sagt er zu Gläubigen, denn wir sind untereinander Glieder. Und das siehst du jetzt einfach von der Zeitform her. Er sagt praktisch, ich sage mal, wie man das auch übersetzen könnte, je nachdem, wie der Grieche hat ein bisschen mehr Spielart in der Grammatik wie wir Deutsche. Man könnte hier auch praktisch sagen, darum als solche, die Lüge radikal abgelegt haben, punktuell. Also einfach, du hast gebrochen mit der Lüge, so beginne jetzt in der Praxis dauernd die Wahrheit zu reden. Versteht? Ich muss eine Entscheidung fällen, von meiner Gesinnung her zu sagen, nur für die Wahrheit, keine Lüge, keine Tricks, keine Halbwahrheiten, keine Ausrede, gar nichts, nur für die Wahrheit. Du, Herr, bist der Herr der Wahrheit, dein Geist ist der Geist der Wahrheit, dein Wort ist das Wort der Wahrheit, deine Gemeinde ist die Stätte der Wahrheit. Also sage ich, ich will im Geiste wandeln, dann gehe ich hin, nehme das Blut in Anspruch für alles, was vorbei ist, dann ist gelöscht. Geh hin, nimm das Kreuz in Anspruch und lass meine Sündenatur bezüglich der Lüge brechen. Das geht. Und solange ich in dem Zustand bin, passiert nichts. Ich kann es nicht wieder aufgeben, indem ich wieder ins Fleisch falle. Aber das ist eine ganz einfache Sache. Paulus sagt nicht umsonst in Kolosser 3, Vers 9. Und das sagt er dann, obwohl er vorher praktisch die Stellung in Christo lehrt, sagt er jetzt praktisch die Haltung, sagt er ganz einfach, lügt einander nicht an. Das ist ganz praktisch. Das ist die Quintessenz. Lügt einander nicht an. Seid ehrlich. Ich ziehe es nur weiter. Lüg auch den Herrn nicht an. Überleg dir, was du betest, an der stillen Zeit. Ich habe schon betet zum Herrn, da habe ich abgebrochen und gesagt, Entschuldigung. Ich erzähle Unsinn. Ich mache frommes Theater. Habe abgebrochen, habe mein Herz ausgeschüttet vom Herrn. Und wenn du dein Herz ausschüttest wie Hannah, dann bist du ehrlich vor Gott. Wenn du in der Gemeinde mit Weisheit, ohne dass du jetzt wirklich alles erzählst, es gibt Dinge, die darf man nicht erzählen, aber wenn du mit Weisheit, dort wo es gilt, grundsätzlich dich zu der Wahrheit bekennst und darauf achtest, dass du in keinster Weise Unwahrheit von dir gibst, sondern im Geiste wandelst und hier eifersüchtig drüber wachst, wie über eine frisch gepflanzte Pflanze, gleich Pflänzlein, dann tust du wohl. Und für alle, die in unserer Mitte unbekehrt sind, einfach, wenn du wirklich wissen willst, wie du in den Himmel kommst, wenn du wirklich wissen willst, wie du garantiert auch in die Hölle kommst, dann lies das Wort der Wahrheit, hör den, der das Wort der Wahrheit ist, lass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit ist, in deinem Herzen wirken und du wirst erleben, dass der Herr dich rettet. Aber für uns Gläubige ganz einfach, Parole, wandelt im Geist unter Parole, das heißt Praxis, lügt einander nicht an. Weil wir nehmen Anleihe beim Teufel auf. Wollen wir doch alle nicht, oder? Sondern wir wollen im Geiste wandeln. Wir wollen dem Lamme nachfolgen, wohin es geht. Wie schrecklich, wenn im Preisgericht plötzlich der Herr sagen muss, so und so sah es bei dir aus. Entschuldigung, wenig Frucht. Du hattest schon Ader zur Lüge. Das wäre doch schrecklich, oder? Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dir einfach danken, dass du selber, der du die Wahrheit bist, den Himmel verlassen hast, dass du uns ein Wort hinterlassen hast, das absolut die Wahrheit darstellt, dass du uns der Heilige Geist gegeben hast, ein Geist der Wahrheit, und dass du uns in der Schrift so klar bezeugst, dass Gott nicht lügen kann, aber dass die Gemeinde diese Grundfeste und dieser Pfeiler der Wahrheit ist. Und jetzt lass uns im Geiste wandeln, dass wir einander nicht anlügen, dass wir aber auch dich nicht anlügen. Und auch vor allem, dass wir uns selber nicht anlügen, sondern dass wir dieser verderblichen, zeitgeistlichen Verführung des Teufels aus dem Weg gehen, uns dir auf den Altar legen, dass wir uns speisen aus deinem Wort, speisen aus deiner Wahrheit, dass wir lernen zu denken, wie du denkst, dass wir nicht auf Menschen hören, sondern auf das hören, was du uns zu sagen hast. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Vielleicht nur ein Gedanke. Ich habe den jetzt nicht extra ausgeführt, aber Es war für uns, als wir mit der Pfingstbewegung auf Leben und Tod gekämpft haben, war es wichtig, dass wir nicht nur erkannten, dass Wort Gottes Wahrheit ist, sondern dass man auch das Wort Gottes teilen muss. Dass wenn Gott Israel sagt, dass er Israel meint. Und dass wenn Gott Gemeinde sagt, dass er Gemeinde meint. Und wenn Gott sagt Endzeit, dass er Endzeit meint. Wenn er meint Apostelzeit, dass er Apostelzeit meint. Einfach, ihr versteht mich richtig, manche kommt dann und sagt, ja, die Bibel sagt und reißt einen Vers aus dem Zusammenhang, das ist natürlich auch gelogen. Sondern so wie Gott in seiner Wahrheit auch das Wort Gottes aufgeteilt hat, so will er es auch sehen. Und ich denke, so ist recht. Ich denke,